Guten Abend miteinander. Zwei Sachen möchte ich noch schnell sagen, bevor wir anfangen. Erstens einmal, ihr müsst nicht alles wörtlich mitschreiben, was wir sagen. Wir haben ein Mini-Manuskript ausgearbeitet, wo wir euch das, was wir heute jetzt erzählen können, mit heimgeben. Und dass ihr sicher in 3 Wochen wiederkommt. Die zweite Hälfte, die wir das nächste Mal erzählen, die gibt es erst das nächste Mal. Das ist das eine. Und euch, die so ein bisschen denen sitzen, würde ich anraten, kommt doch noch ein bisschen mehr in die Mitte, dann habt ihr ungehinderte Sicht auf Folien. Es hat dauernd Folien, die wir zeigen, als Ergänzung zu dem, was wir sagen. Habt einfach ein bisschen mehr. Ihr merkt es dann schon, wenn ihr etwas nicht seht. Also der Erziehungsvortrag, den wir haben, der ist eben zweiteilig. Heute schauen wir zuerst mal an, was sind denn eigentlich die Ziele der Kindererziehung? Um was geht es da eigentlich? Es ist wichtig, dass wir das wissen, was eigentlich das Ziel ist von der Kindererziehung. Dann geht es um Grundprinzipien von der Erziehung. Da geht es um die grundlegenden Prinzipien, die wir in der Kindererziehung anwenden wollen. Und wenn wir es eben von der Bibel her können ableiten. Da sind Stichwörter dazu, auf der einen Seite Liebe, auf der anderen Seite Gehorsam. Und dann reden wir heute Abend von den Erziehungshilfen. Die Erziehungshilfen, die stehen uns zur Verfügung, dass wir mit unseren Kindern eben die Erziehungsziele überhaupt erreichen können. So weit geht es jetzt heute. Wir machen das nächste Mal dann noch ganz fertig mit der Erziehungshilfe. Und dann geht es vor allem aber darum, um die Anwendung, wie wir jetzt unsere Kinder wirklich erziehen können. Wie wir unsere Kinder und Teenager in Liebe können zum Gehorsam erziehen können. So haben wir es aufgeteilt. Dann fangen wir jetzt an mit ein paar grundsätzlichen Gedanken. Die Kindererziehung, die wir jetzt davon reden, die ist wirklich auf das christliche Fundament gelegt. Wenn uns der Schöpfer unsere Kinder zur Erziehung anvertraut, dann können wir davon ausgehen, dass Gott uns auch Hinweise gibt, wie wir das machen sollen. Die Bibel ist eine eigentliche Gebrauchsanweisung, wie wir Menschen am besten funktionieren. Die Theorie, dass der Mensch grundsätzlich gut sei, die, denke ich, ist je länger, je mehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir selber uns gar nicht selber beurteilen können, wie wir sind. Wir können auch nicht endgültige, objektive Aussagen über uns selber machen. Da braucht es jemanden, der das Ganze von außen her anschauen kann. Nur der Schöpfer vom Mensch kann Auskunft geben, wer der Mensch wirklich ist. In der Bibel lesen wir, dass der Mensch das Ebenbild von Gott sei. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das steht auch so in Mose. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Als Ebenbild von Gott findet man bei uns Menschen mindestens ansatzweise gewisse Eigenschaften, die man bei Gott auch sieht. Als Gottes Ebenbild sind wir darum auch auf Beziehungen ausgelegt, wie das Gott auch ist. Ohne liebevolle Beziehungen zu den Mitmenschen können wir Menschen gar nicht existieren. Der Mensch ist auch fähig, Verantwortung zu tragen. Er ist fähig gemacht dazu. Das heisst, dort, wo er die Verantwortung dann nicht übernimmt, kann man ihn zur Rechenschaft ziehen. Der Mensch kann denken, reden, zuhören, er kann kommunizieren. Der Mensch ist auch kreativ veranlagt. Er ist ein gefühlvolles Wesen. Und der Mensch ist auch eine Person mit einem freien Willen. Und weil er einen freien Willen hat, kann er auch ganz eigene Entscheidungen fällen. Durch den Sündenfall sind all die an und für sich sehr positiven Eigenschaften vom Menschen zum grossen Teil verkümmert oder sogar gestört. Der Mensch hat die Ebenbildlichkeit von Gott zum allergrößten Teil verloren. Und die Folgen davon sind, seit dem Sündenfall altert der Mensch, der Körper zerfällt. Ich kann das bei mir beobachten. Und eines Tages müssen wir Menschen sterben, obwohl wir eigentlich für ein ewiges Leben gedacht wären. Der Sündenfall hat zu einem unüberwindbaren Hindernis zwischen Gott und den Menschen geführt. Der Mensch hat die Gemeinschaft mit Gott verloren. Die paradiesische Zeit der harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Gott, die ist seit dem Sündenfall vorbei. Jeder Mensch ist seit dem Sündenfall von Natur aus drum auch ein Sünder und steht unter dem Machtbereich vom Satan. Der Fürst der Welt ist der Satan. Es ist auch kaum zu glauben, aber jedes kleine Kind hat darum schon eine Lösung nötig. Auch wenn es noch so süß aussieht wie das Baby dort unter der Tür. Das Erstaunliche ist, dass der Mensch einigermaßen kann erkennen, was gut und böse ist. Und trotzdem bringt das nicht fertig, nur das Gute zu tun. Und das ist etwas, was wir schon bei den Kindern beobachten können. Oft tun die Kinder so furchtbar blöd und können gar nicht sagen, wieso. Sie wollen es gerne anders, aber sie können nicht anders. Gott beurteilt den Menschen folgendermaßen, das ist ein bisschen krass. Es heißt im Römerbrief, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Zusammenfassend kann man sagen, jeder Mensch hat eine Lösung nötig. Was der Sündenfall zerstört hat, das sollte möglichst wieder rückgängig gemacht werden. Und Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz hat er die Voraussetzungen geschaffen, dass die Ebenbildlichkeit, wo der Mensch mal drin gestanden ist, aber verloren hat, zu einem ganz grossen Teil kann wiederhergestellt werden. Und um das geht es auch bei der Kindererziehung. Bei der Kindererziehung geht es jetzt unter anderem darum, das Kind in eine Beziehung zu Gott zurückzuführen. Und vor allem auch ihm zu helfen, dass er in dieser Ebenbildlichkeit zu Gott wächst. Dass er dieser Ebenbildlichkeit wieder näher kommt. Und daraus versuchen wir jetzt, die Erziehungsziele abzuleiten. Die Ziele orientieren sich am höchsten Gebot, wo Gott uns gegeben hat. Und das heisst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Gott hat uns seine wertvollen Geschöpfe, unsere Kinder, zur Erziehung anvertraut. Und Gott gibt uns ein Beispiel, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Nämlich so, wie Gott mit uns als seine Kind erzieht, so sollen wir auch unsere Kinder erziehen. Es wäre eigentlich so einfach, jetzt könnte man eigentlich nach Hause gehen. Aber man gibt noch ein paar Erklärungen mehr ab. Als Eltern tragen wir Verantwortung, dass wir unsere Kinder auf diese Ziele hin erziehen. Das erwartet Gott von uns. Und jetzt, was sind diese Ziele? Aus dem höchsten Gebot leiten wir folgende drei Ziele ab. Erstens einmal, das Kind soll in eine Beziehung zu Gott geführt werden. Das ist die Liebe zu Gott. Das Zweite ist, dass sich das Kind zu einer gesunden Persönlichkeit entwickelt. Das ist die Liebe zu sich selber. Und im Dritten geht es darum, ums Einüben von richtigem Verhalten. Das ist die Liebe zu den Mitmenschen. Und da fangen wir jetzt an mit dem ersten Ziel und das erklärt jetzt, um was es da geht im ersten Ziel.
Im ersten Erziehungsziel geht es eben darum, einem Kind beizubringen, dass es einen Gott gibt. Das Kind muss wissen, dass da ein Gott ist, der das ganze Universum geschaffen hat, der unfassbar gross ist, der zwar unsichtbar, aber doch über alles Bescheid weiss, was bei uns auf der Erde läuft, dem nichts unmöglich ist, weil er hat Fähigkeiten, die wir gar nicht haben. Eben ein Gott, der einen Plan mit der Welt hat und mit jedem Mensch. Ein Gott, der aus Liebe zu uns Menschen seinen Sohn zur Errettung auf die Erde geschickt hat. Und ein Gott, der jeden einzelnen Mensch unendlich liebt. Und sich so wie ein Vater um uns kümmern möchte. Im Kind sollte die Liebe zu Gott geweckt werden. Aber jemanden lieben kann man nur, wenn man ihn kennt. Darum sollen wir dem Kind ganz natürlich von Gott erzählen. Wir sollen ihnen unsere eigene Beziehung zu Gott auch vorleben. Die Kinder sollen erfahren, dass uns Gott Gebot und Gesetz gegeben hat, dass er damit uns aber nicht einengen und schikanieren wollte, sondern er hat uns wertvolle Regeln fürs Zusammenleben gegeben. Wir sollen den Kindern auch nicht mit einem strafenden Gott drohen, also quasi, Gott hat das gesehen und wird dich bestrafen. Das macht dem Kind Angst und vermittelt ganz ein falsches Bild von Gott. Der Kind soll vor allem klar werden, dass Gott im Grunde genommen alle Menschen retten möchte und dass Gott alles dafür tun hat, indem er seinen Sohn an unserer Stelle bestraft hat. Und dass Gott uns in seinem Sohn Jesus in Liebe begegnet. Und dass Jesus Christus selber Gott ist. Es ist für ein Kind viel anschaulicher, wenn es sich unter Gott eine Person wie Jesus vorstellen kann. Es fällt dem Kind viel leichter, sich auf eine Beziehung mit Jesus einzulassen, als mit einem unvorstellbar grossen, unsichtbaren Gott. Das Ziel ist ja, mit Gott eine Liebesbeziehung haben. Wenn wir unseren Kind ganz natürlich im Alltag von Gott und Jesus erzählen, dann erfahrt es alles Wichtige über den christlichen Glauben. Irgendwann wird es dann begreifen, dass es vor Gott sündig ist, dass es Erlösung braucht und dass es nur bei Jesus Christus die Vergebung der Sünden bekommen kann. Im Kind sollte der Wunsch wachsen, sein Leben ganz Jesus anzuvertrauen. Das ist das erste Ziel von unseren erzieherischen Bemühungen, dass das Kind Gott und damit eben Jesus Christus kennenlernt, lieben lernt und sich bekehrt. Ist das Kind einmal bekehrt, dann wirkt der Heilige Geist in ihm. Und das macht alle erzieherischen Bemühungen viel leichter, viel einfacher. Damit sich ein Kind zu Jesus bekehren kann, müssen wir ihm immer wieder erklären, wie man gerettet wird, aber nicht mit Druck. Wir können immer wieder, einfach wenn es passt, erwähnen, dass man gerettet werden muss. Das Kind muss wissen, dass man nicht einfach so in den Himmel kommt. Sich hat es auch immer wieder Fragen zu dem Thema. Und so können wir ganz natürlich Auskunft geben und auf seine Fragen antworten. Von Gott und Jesus erzählen, das ist sein Thema. Das andere ist, dass wir am Kind das Leben im Glauben an Jesus vorleben. Weil alle Gespräche über den Glauben nützen nichts, wenn unser Vorbild nicht stimmt. Es gibt einen Ausspruch, der heisst, dein Vorbild schreit so laut, dass ich dein Reden nicht verstehen kann. Das Kind muss an unserem Vorbild sehen, dass das stimmt und ernst gemeint ist, was wir ihm die ganze Zeit über den Glauben erzählen. Nur wenn das Kind miterleben kann, dass seine Eltern eine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen, wird so eine Beziehung zu Jesus auch fürs Kind attraktiv und wichtig. Das, was wir dem Kind erzählen, muss mit unserem Verhalten übereinstimmen. Nur dann sind wir glaubwürdig. Was das Kind zu sehen bekommt, ist viel wichtiger als das, was darüber gehört. Also ein positives Vorbild macht uns glaubwürdig. Und ein negatives Vorbild schreckt Kind vom Glauben ab. Der Kind macht keinen Eindruck, wenn es die Eltern am Sonntag in den schönsten Worten beten hören, wenn sich die Eltern aber während der ganzen übrigen Woche unchristlich verhalten. Das schreckt Kind ab. Wir Eltern müssen unseren Kindern den Glauben eben vorleben. Wir müssen nicht perfekte Christen sein, nein, aber wir müssen ehrlich sein. Gerade wenn es um die Bereinigung von Schuld geht, sollen wir Eltern ein Vorbild sein. Wir wollen ja im Kind Sündenerkenntnis und Sündenbewusstsein fördern. Und das bringen wir unseren Kindern am besten bei, wenn wir selber ehrlich und offen zu unseren eigenen Fehlern stehen. Und wenn wir uns bei den Kindern entschuldigen, wenn wir an ihnen schuldig geworden sind. was die Kinder bei uns sehen, das machen sie uns noch. Also wenn wir zum Beispiel zum Dessert ein bisschen Schöckchen essen und dann sagen, so, jetzt ist das letzte Schöckchen, jetzt lange. Und also im Laufe des Nachmittags merken wir, oh, es hat immer weniger Schöckchen auf dem Tisch. Und wir natürlich genau das eine Kind verdächtigen und aufs Zugehen und ihm das sagen. Und dann müssen wir merken, dass der Partner war. Dann müssen wir uns bei dem Kind entschuldigen. Das ist ganz wichtig, das ist eine falsche Verdächtigung. Wir leben unseren Kind den Glauben an Jesus am besten vor, wenn wir unsere Kinder lieben. Und das gelingt uns nur dann, wenn sich das Kind von uns in Liebe angenommen fühlt. Wenn man das konkret und im Alter anpasst, machen darüber, reden wir später dann noch. Wenn sich ein Kind in Liebe angenommen fühlt, dann wird es offen für unsere Erziehungsbemühungen. Wir müssen uns im Klaren sein. Als Eltern können wir dem Kind den Glauben nicht aufzwingen. Das Kind muss sich selber zu dem Schritt entscheiden und da dürfen wir keinen Druck machen. Schlussendlich ist es ja der Heilige Geist, der das Kind zu Jesus führt. Darum ist es so wichtig, regelmäßig für die Rettung von unserem Kind zu beten. Wir können dem Kind nicht beibringen, wie man als Christ lebt, wenn es gar nicht bekehrt ist. Ein Leben als Christ ist nur möglich, wenn ein Kind bekehrt ist. Es muss so also wie von innen nach außen geschehen und nicht von außen nach innen. Wir können den Kindern den Glauben nicht überstülpen, sonst zwingen wir es in eine falsche Frömmigkeit. Und das funktioniert nicht. Das ist ganz wichtig. Die Verantwortung, dass unser Kind das Evangelium zu hören bekommt, liegt ganz klar bei uns Eltern. Da dürfen wir uns nicht einfach drauf verlassen, das Kind dann schon irgendwann mal vielleicht in der Sonntagsschule oder in der Jungschule oder dann halt in der Jugendgruppe sich bekehren wird. Das, was die Gemeinde für die Kinder anbietet, das ist zwar wichtig, aber nur ergänzend. Als Eltern ist unsere Aufgabe, mit dem Kind bei passender Gelegenheit über den Glauben zu reden und zu erklären, wie man sich bekehrt. Aber wir dürfen keinen Druck ausüben, dass es sich jetzt endlich mal bekehren soll. Unser Kind kommt dann schon auf uns zu, wenn es vom Heiligen Geist gedrängt wird. Einer von unseren Enkeln hat sich mit 7 bekehrt. Schon als 6-Jähriger ist er mal ganz ungeduldig und trotzig gekommen und hat erklärt, dass er im Fall jetzt auch ein Kind Gottes werden will. Aber es war da klar gewesen, dass es eigentlich noch nicht so richtig erfasst hat, was das genau heisst. Damals hat er nämlich nur nachmachen, was sein älterer Bruder gemacht hat. Es war einfach noch nicht Zeit für ihn. Aber ein halbes Jahr später ist es dann definitiv so weit gewesen. Wir haben gemerkt, jetzt kommt er wirklich raus, jetzt hat er es begriffen. Und er ist extra zu mir gekommen und ich durfte ihm nochmal alles erklären und er hat aus Überzeugung diesen Schritt gemacht. Wie man ein Kind Schritt um Schritt zur Bekehrung führen kann, das findet ihr dann auch im Manuskript, das wir euch am Schluss dann verteilen. Also das Kind ist fähig, das Evangelium von Jesus also im Alter von 5 bis 7 zu verstehen und Jesus bewusst anzunehmen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass über 50% von allen Bekehrten in der Schweiz sich vor dem 16. Lebensjahr entschieden haben. Das wird auch sichtbar an der Tatsache, dass weit über die Hälfte von allen Pastoren und Gemeindeleitern der FEG Schweiz sich schon als Kind bekehrt haben. Es scheint also ganz entscheidend zu sein, dass wir alles dafür tun, dass schon unsere Kinder Jesus kennenlernen. Wenn ein Kind Jesus bewusst in sein Leben aufnimmt, dann untersteht es eben nicht mehr am Machtbereich von Satan, sondern dann steht es in der direkten Beziehung mit Gott. Und dann schafft der Heilige Geist an dem Kind und prägt die Erziehung ganz entscheidend mit. Jedes Jahr führt ja die FEG Schweiz, Adelboden, das Unterrichtslager durch. Und da treffen ja Teenager von der ganzen Schweiz zusammen. Also auch von Bülach, wenn ihr genau schaut. Während 7 Jahren sind Dürg und ich dort als Leiter dabei gewesen. Und Gott nimmt Kinderbekehrungen ernst. Das ist ganz wichtig. Aber ein Jugendlicher durchläuft als Teenager eine Phase, wo er alles hinterfragt. Das gehört zu seiner Entwicklung. Und da wird er plötzlich unsicher, ob jetzt seine Bekehrung als Kind jetzt gilt oder doch nicht. Vielleicht hat er sich ganz allein bekehrt, ohne Zeugen. Er weiß nicht mehr so recht, wann das war und wo und wie es überhaupt dazugekommen ist. Und darum möchte er auf Nummer sicher gehen und zusammen mit einem Zeugen nochmal alles festmachen. So haben wir es im Unterrichtslager immer wieder erlebt, dass sich Teenager bei uns gemolden haben und haben wollen mit einer Person eben als Zeuge Bekehrung, so vielleicht im Sinn von einem Neuanfang, nochmal durchgehen. Und jetzt sind die Teenager in einem Alter, wo sie das nie mehr vergessen. Also eine Beziehung zu Gott finden ist also das erste Ziel von unserer Kindererziehung. Das Kind soll Gott lieben lernen und mit ihm im Alltag in einer direkten Beziehung leben. Dürg macht jetzt weiter mit dem zweiten Ziel.
Und da geht es jetzt eben um eine Entwicklung zu einer gesunden Persönlichkeit. Das hat sehr viel mit Selbstannahme zu tun. Das Kind soll lernen, sich selber so anzunehmen, wie es von Gott geschaffen worden ist. Wir fördern damit nicht etwa den Narzissmus oder die Selbstverliebtheit oder die Selbstbewunderung. Um das geht es nicht. Es heisst da auch nicht, liebe deinen Nächsten statt dich selbst, sondern es heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich selber ablehnt, wer sich selber nicht lieb haben kann, der ist auch nicht fähig, andere lieb zu haben. Oder umgekehrt, jemand ist nur fähig, andere lieb zu haben, wenn er selber sich geliebt weiss und sich selber kann so annehmen, wie er ist. Im Liebe deinen Nächsten wie dich selbst wird die Liebe zu sich selber als selbstverständlich vorausgesetzt. Sie wird sogar zum Maßstab für die Liebe zum Nächsten. In dem Maß, wenn ich mich selber liebe, soll ich meinen Nächsten lieben. Das heisst, ich soll mich meinem Nächsten gegenüber nicht dauernd bevorzugen, sondern gleichberechtigt behandeln. Was die tiefe Psychologie in der Zwischenzeit jetzt auch herausgefunden hat, das weiss die Bibel seit ein paar tausend Jahren schon, es gibt keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe. Selbstannahme ist ganz wichtig für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Wenn sich ein Kind selber annehmen soll, und sich selber soll zu einer gesunden Persönlichkeit entwickeln, dann ist es ganz entscheidend wichtig, dass das Kind weiss, dass es geliebt wird. Im Idealfall von Vater und Mutter. Oft ist das heute aber eine alleinerziehende Person oder es sind vielleicht Grosseltern oder verschiedene Betreuungspersonen. Und es kann ein Nachteil sein, wenn ein Kind jetzt in einem Heim aufwächst oder bei Pflegeeltern. Und zwar, weil dort eventuell die emotionalen Bindungen weniger stark sind als bei den leiblichen Eltern und weil eben Betreuungspersonen in einem Heim zum Beispiel immer mal wieder wechseln. Wir Menschen haben allerdings so ein unendlich grosses Bedürfnis nach Liebe, dass unser Liebesbedarf nicht endgültig gestillt werden kann von unseren lieben Mitmenschen. Nicht einmal von den eigenen Eltern. Und weil auch die besten Eltern nicht perfekt sind, wird der Hunger nach Liebe vermutlich nie ganz gestillt werden. Wir Menschen und natürlich auch unsere Kinder, wir sind darauf angewiesen zu wissen, dass da einen lebenden Gott gibt, der uns unendlich lieb hat. Wenn wir das erfasst haben, das tut einfach unglaublich gut. Und darum sollen wir den Kindern immer wieder von dieser bedingungslosen Liebe von Gott erzählen. Dass Gott uns sogar dann noch lieb hat, wenn wir Fehler machen. Oder wenn wir uns daneben benehmen, wenn wir versagen, wenn wir rebellieren. Jesus ist Personifizierung von Gottes Liebe. Ein Kind soll wissen, dass es von Gott unendlich geliebt wird und dass die Liebe an keine Bedingungen geknüpft sind, ist. Die Sicherheit, immer von Gott geliebt zu werden, ist Grundvoraussetzung für eine gesunde Eigenliebe, und auch damit für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ein Kind Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wenn es weiss und die Erfahrung macht, dass es geliebt wird und sich selber lieben kann und annehmen kann, so wie es ist, und sich auch noch zu einer gesunden Persönlichkeit entwickelt, dann verändert sich es gleichzeitig auch immer mehr. Und es wird Gott immer ähnlicher. Es wird sich immer mehr ins Ebenbild von Gott verwandeln. Auch wenn wir Menschen das nicht können erreichen, dass wir das perfekte Ebenbild von Gott sind. Aber wir kommen auf den Weg, dass wir in Richtung Ebenbildlichkeit können wachsen. Es ist aber primär der Heilige Geist, der diese Veränderung bewirkt. Und die Aufgabe von uns Eltern ist folgende: Wenn wir unsere Kinder im Glauben erziehen, unterstützen wir die Umgestaltung vom Kind, wo der Heilige Geist bewirkt. Auch wenn der Heilige Geist das Wesentliche bewirkt bei dieser Umgestaltung, erwartet Gott von uns, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Also das zweite Erziehungsziel ist somit, am Kind zu helfen, sich selber zu lieben. Es soll sich selber so annehmen und zu einer gesunden Persönlichkeit entwickeln. Und dabei eben immer mehr ins Ebenbild von Gott verwandelt werden. Durch diese Verwandlung lernt es eben in diesen bekannten Bereichen Fortschritt zu machen, die wir am Anfang gesehen haben, wo es um Beziehung geht, Verantwortung zu übernehmen, Kommunikation, Kreativität, die richtigen Gefühle entwickeln und das zu einer Persönlichkeit wird. Das sind hochgesteckte Ziele. Da sind wir als Eltern eigentlich überfordert, weil wir das nicht in den Händen haben. Wir sind schlichtweg nicht fähig dazu. Aber es muss uns trotzdem nicht verschrecken. Von dieser Aufgabe müssen wir nicht zurückschrecken, weil wir dürfen nicht vergessen, dass der Heilige Geist auf beiden Seiten am Wirken ist. Auf der einen Seite bewirkt er alles Wesentliche bei den Erziehungsbemühungen der gläubigen Eltern. Und auf der anderen Seite liefert er den wesentlichen Beitrag bei der bei der Veränderung im Leben vom gläubigen Kind. Also bei den Eltern ist der Heilige Geist dran wirken und beim gläubigen Kind. Unsere Aufgabe ist es nur, die Erziehungsbemühungen vom Heiligen Geist zu unterstützen. Und wir unterstützen den Heiligen Geist, indem wir unsere Kinder biblisch erziehen. Und damit kommen wir zum dritten Ziel. Und da geht es jetzt ums Einüben vom richtigen Verhalten vom Kind. Das ist die Liebe zu den Mitmenschen. Beim dritten Ziel geht es jetzt darum, dass wir am Kind praktische Regeln fürs Zusammenleben in der Familie, in der Schule, unter Freunden und überhaupt in der Gesellschaft beibringen. Das Kind soll sich in seiner Lebenssituation wohlfühlen und soll in dieser Welt zurechtkommen. Es soll fähig werden, auch stabile und tragfähige Beziehungen zu den Mitmenschen aufzubauen. Und Beziehungen sind für ein Kind viel, viel wichtiger als eine übervolle Spielzeugkiste. Unsere Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das voller Fallen und Täuschungen ist. Es wird ihnen vorgegaukelt, dass das Leben vor allem Spass machen muss. Und wenn etwas nicht Fun macht, dann lohnt es sich gar nicht, da anzupacken. Es besteht die Gefahr, dass die Welt unsere Kinder zu einem totalen Egoismus erzieht. Vieles läuft nach dem Motto, Hauptsache, dass meine Wünsche und Bedürfnisse befriedigt werden, auch wenn das auf Kosten der Mitmenschen geht. Und das führt allerdings in eine fatale Sackgasse. Diese Art von Selbstverwirklichung macht nicht glücklich, sondern eher unersättlich. Man kann nie genug bekommen, man will immer noch mehr und noch mehr. Und früher oder später stößt man da an Grenzen und dann macht sich Frust und Unzufriedenheit breit. Als Eltern sollten wir unseren Kindern bleibende Werte beibringen. Werte, die eine ganz grosse Rolle spielen im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und bei diesen Werten geht es um Begriffe, die wir jetzt hier lesen können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst sollte zum Lebensmotto von jedem Kind werden, je länger, je mehr. Ein Leben auf Kosten der anderen verstoßt hingegen genau gegen das Gebot. Es ist wichtig, dass das Kind ein Mitgefühl für seine Mitmenschen entwickelt. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr das euren Kindern vermitteln könnt. Ein Mitgefühl für den Mitmensch. Das Kind soll begreifen, was es am Mitmensch antut, wenn es auf seine Kosten lebt. Als Eltern, die ihre Kinder im Glauben erziehen wollen, ist es gar nicht so einfach, gegen eben die Verlockungen von dieser Welt anzukommen. Und zwar ist das schwierig, weil unsere Kinder zeitlich unter einem ganz grossen Einfluss von dieser Welt stehen. Die christliche Gemeinde ist zu dieser Welt eben eine Art ein Gegenpol von unserer Gesellschaft. Im Sinn, dass die Gemeinde ein Übungsfeld wird, wo das Kind die christlichen Werte kennenlernen kann. Das Kind, das christlich aufwächst, lebt eigentlich wie in zwei verschiedenen Lebensbereichen. In der Familie und eben in einer christlichen Gemeinde nach biblischen Normen und im restlichen Umfeld vorwiegend nach unbiblischem Einfluss. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein als Eltern. In der Gemeinde lernt das Kind auch den richtigen Umgang mit den Mitmenschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern die christliche Gemeinde lieb machen. Es ist unsere Aufgabe als Erzieher, dass wir am Kind behilflich sind, dass es in eine Gemeinde einfindet. Warum ist jetzt die Gemeinde für das Kind so wichtig? In der Gemeinde gehört das Kind, das Wort Gottes, als eine ganz wichtige Ergänzung zu dem, was es zu Hause von den Eltern schon gehört. Es kommt dort die geistliche Nahrung über, die es für eine gesunde geistliche Entwicklung braucht. Es ist wichtig, dass das Kind sieht, dass nicht nur die eigene Familie nach diesen biblischen Normen lebt, sondern dass es da noch andere Christen gibt. Es bestätigt ihm, dass seine eigene Familie, dass das nicht Exoten sind, sondern dass da noch andere christliche Familien sind, die das ernst nehmen, was in der Bibel steht. Und das ist etwas, was dem Kind einfach das nötige Gegengewicht und das Gegengewicht zu den Verführungen und zu den Verirrungen in unserer Gesellschaft gibt. Es ist eine ganz wichtige Orientierungshilfe. Das Kind kann auch in der Gemeinde praktische Nächstenliebe lernen, wenn es sieht, wie das in der Gemeinde praktiziert wird. Die Gemeinde gibt dem Kind auch eine positive Perspektive, eine Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Das Kind lernt, dass die Welt nicht einem unkontrollierten Chaos entgegenläuft. Es weiss, dass da ein Gott ist, der einen Plan mit der ganzen Welt hat und der auch einen festen Plan mit jedem einzelnen Menschenleben hat. Und das ist ganz, ganz wichtig für ein Kind, das in einer Welt lebt, wo die Zukunft eigentlich mehr oder weniger düster aussieht. Und wo auch sehr viele Jugendliche, das weiss man, keine eigentliche Zukunftsperspektive mehr sehen für sich selber. Jetzt, wie stellen wir das am besten an, dass unsere Kinder den Weg in die Gemeinde finden? Das ist gar nicht so einfach, aber da spielt auch wieder das Vorbild der Eltern eine ganz wichtige Rolle. Wenn die Eltern unverbindlich in die Gemeinde gehen, dann macht das Kind nach. Und so ein Kind wird nicht regelmäßig dabei sein, wenn die Eltern nicht dabei sind. Wenn die Kinder aber sehen, wie wichtig die Gemeinde der Eltern ist, dann werden auch sie regelmäßig und verbindlich in der Gemeinde mitmachen. Wenn sie können erleben können, dass ihre Eltern ihre Begabungen unbedingt wollen, in der Gemeinde einsetzen und in der Arbeit fest dabei sind, dann werden auch die Kinder danach streben, dass sie ihre Stärken können in der Gemeinde einbringen können. Der Piet van der Ploeg, das ist ein holländischer Theologe, der hat einmal gesagt, die meisten Kinder im Jugendalter drehen der Gemeinde dann den Rücken zu, wenn sich der Gemeindebesuch bei den Eltern nur auf Gewohnheit und Sitte stützt, ohne dass der Glaube ihren Alltag prägt. Muss ich das einmal ein bisschen auf die Zunge vergehen lassen? Da ist sicher sehr viel dahinter. Achten wir auch darauf, was wir von den Kindern über die Gemeinde sagen. Wenn wir immer nur negativ reden über die Gemeinde, über den Prediger, über die Predigt, über die anderen Mitglieder der Gemeinde, wir müssen nicht wundern, wenn Kinder mit der Zeit von dem Verein gar nichts mehr wissen wollen. Das heisst nicht, dass wir das, was falsch läuft in der Gemeinde, einfach akzeptieren müssen. Wir können die Fehler, die passieren, beim Namen nennen. Aber es kommt darauf an, wie wir darüber reden. Wir können voller Schadenfreude darüber reden. Wir können sogar ein vernichtendes Urteil abgeben. Oder wir können so darüber reden, dass die Kinder merken, dass wir uns ernsthafte Sorgen machen über die Vorfälle in der Gemeinde. Wir sollen nicht nur reklamieren, sondern aktiv dann auch etwas versuchen beizutragen zur Behebung dieser Fehler. Zum Beispiel beten. Die Kinder sollen merken, dass wir ernsthaft Anteil nehmen am Gemeindegeschehen. Und so machen wir den Kindern die Gemeinde lieb, auch wenn nicht alles rund läuft in der Gemeinde. Und keine Gemeinde ist perfekt. Und auch da gilt, unser Vorbild muss überzeugend sein, so schreckt man die Kinder eher ab. Kinder und Jugendliche merken sofort, wenn die Eltern in einer gespielten Frömmigkeit in die Gemeinde gehen und wenn alles nur Fassaden ist. Und das machen sie nicht mit. Ein Teenager schon gar nicht. Die sehen da durch. Die beobachten das ganz genau und die spüren das. Es schreckt sie so sehr ab, dass sie später mit grosser Wahrscheinlichkeit einfach nichts zu tun haben mit diesen Heuchlern, wo die sind in ihren Augen. Die Jugendlichen, die in einer Gemeinde anwachsen, die sollten auch möglichst dazu motiviert werden, selber in einer Arbeit mitzuarbeiten. Und wenn sie in der Gemeinde eine Aufgabe haben, dann werden sie auch in dieser Zeit in die Gemeinde weiterhin kommen, wenn sie selber mal eine Durchstrecke durchmachen. Wenn wir ihnen von der Gemeinde aus auch Verantwortung übergeben und sie mitschaffen lassen, dann beweisen wir ihnen auch, dass wir es ernst nehmen und dass sie uns wichtig sind. Wenn jetzt also die Gemeinde ein Ort ist, wo sich das Kind geliebt weiss, wo es ernst genommen wird, wo sich angenommen fühlt, dann wird das Kind auch geistlich reifen. Es wird zu einer Persönlichkeit anwachsen, die in dieser Welt zurechtkommt und wo mit den Mitmenschen auch richtig umgehen kann und wo lernt, liebevolle und tragfähige Beziehungen zu knüpfen. So viel jetzt zu den Erziehungszielen. Und die Erziehungsziele haben wir jetzt hinter uns. Jetzt schauen wir Grundprinzipien an. Wir reden jetzt über Grundprinzipien von der christlichen Kindererziehung. Und Gott macht es uns eigentlich vor, so wie der himmlische Vater mit uns Menschen umgeht und an uns handelt, so sollen wir mit unseren Kindern umgehen. Was ist jetzt das Charakteristische, wie Gott mit uns Menschen umgeht? Das ist auf der einen Seite die Liebe. Gott begegnet uns mit Liebe. Aber auf der anderen Seite erwartet Gott von uns auch Gehorsam. Liebe und Gehorsam, das sind die Grundprinzipien, sozusagen Grundplatten der biblischen Kindererziehung. Die Liebe ist Grundvoraussetzung für die Erziehung und der Gehorsam baut darauf oben auf. Und jetzt macht Esther weiter mit dieser Liebe.
Gott liebt Menschen grundsätzlich. Und diese Liebe hat er ja wirklich eindrücklich bewiesen, indem er seinen Sohn für die Schuld der Menschen bestraft hat. Jesus ist aus Liebe zu uns Menschen gestorben. So wie Gott uns Menschen liebt, sollen eben wir Eltern unseren Kindern mit Liebe begegnen. Das ist eine selbstlose, vorbehaltlose Liebe. Und sie ist im 1. Korinther 13 beschrieben. Da vorne ist beschrieben, wie die Liebe aussieht. Das ist jetzt eben die göttliche Agape-Liebe. Und diese Art Liebe, die können wir unseren Kindern nur dann weitergeben, wenn wir selber an dieser Liebe angeschlossen sind. Diese göttliche Liebe, die treibt uns an, dem Kind etwas zu lieb tun, ohne dass man dafür eine Gegenleistung erwartet. Sie macht es möglich, das Kind mit all seinen Schwächen und Flausen anzunehmen. Sie hilft uns, dem Kind immer wieder neu eine Chance zu geben, auch wenn es versagt hat. Die Liebe hilft uns selber, auf etwas zu verzichten, einfach zugunsten vom Kind. Das kann vielleicht zur Folge haben, dass es Mami freiwillig darauf verzichtet, wieder in eine regelmäßige Arbeit einzusteigen, einfach um für Kind da zu sein. Und zwar aus Überzeugung, dass es wichtig ist, daheim zu sein, wenn Kind von der Schule heimkommen. Immer häufiger ist es so, dass die Familie ganz einfach darauf angewiesen ist, dass Mami auch Geld mitverdient. Und Alleinerziehende sind sogar gezwungen zu arbeiten. Wer sein Kind liebt, der möchte das Beste fürs Kind. Das heisst aber nicht, dass man es nach Strich und Faden verwöhnen sollen. Damit macht man keinen Gefallen. Gerade dann, wenn man selber merkt, dass man ein wenig Zeit haben fürs Kind, dann besteht die Gefahr, dass man es verwöhnt. Wir können die fehlende Zuwendung nicht wettmachen, indem wir das Kind mit Geschenken überhäufen. Das Kind würde ganz gerne auf Geschenke verzichten, wenn die Eltern dafür mehr Zeit hätten, sich mit ihm zu beschäftigen. Liebe gegenüber dem Kind ist durch nichts ersetzbar. Es ist ja sehr kurzsichtig, wenn man dem Kind gerade alle Wünsche erfüllt oder wenn man ihm alles Unangenehme und Anstrengende aus dem Weg räumt. Das ist auch eine Art von Verwöhnen. Und wenn ein Kind verwöhnt wird, dann kann es grundlegende Fähigkeiten gar nicht lernen. Es lernt nicht selber Verantwortung zu tragen. Es wird nicht konfliktfähig. Es entwickelt kein Durchhaltewillen, so bei mühsamen Situationen, weil es sich ja gewöhnt ist, dass man alles aus dem Weg räumt. Es getraut sich nicht, etwas zu wagen, wo vielleicht Gefahr könnte bestehen, dass es dabei versagt. Es kann ganz schlecht auf etwas verzichten. Und es möchte immer alles jetzt und sofort haben. Und wenn das nicht möglich wird oder ist, dann ist es unzufrieden. Wenn wir das Kind verwöhnen, dann entwickelt es sich zu einem verweichlichten Egoist, der bei den Mitmenschen auf Ablehnung stößt. Und das ist keine gute Vorbereitung aufs Leben. Ich denke, gerade also Sport machen oder ein Musikinstrument lernen, das sind so gute Übungsfelder. Also jeden Tag sich Zeit nehmen und auf dem Instrument üben, ja, das braucht Durchhaltewillen. Aber wir dürfen unsere Kinder auch nicht vernachlässigen. Die Liebe zum Kind verlangt immer wieder Opfer von uns Eltern. Es besteht die Gefahr, dass wir uns von der Gesellschaft dazu verführen lassen, unser Kind zu vernachlässigen, weil uns die Karriere, der Beruf, das politische Amt, der Sport, unser Hobby, die Freunde usw. wichtiger sind als die Zeit, die wir mit dem Kind verbringen. Und so beweisen wir ja am Kind, dass alles andere wichtiger ist. Unsere Sarah ist schon mal aus dem Kindesgeheim gekommen und hat mir ja, sehr ausführlich erzählt, was sie alles erlebt hat. Und ich habe so ein bisschen von Zeit zu Zeit so ein bisschen eine nichtssagende Bemerkung gemacht. Und plötzlich ist sie vor mich hergestanden, hat die Ärmel so in die Seite gestemmt und hat gesagt, Mami, du hörst mir gar nicht richtig zu. Ich bin in Gedanken irgendwo gewesen, es hat wirklich gestimmt. Also wenn wir Eltern nie auf die Anliegen von unseren Kindern eingehen, wenn wir nie Zeit haben für unsere Kinder, dann ist klar, dass sich so ein Kind nicht geliebt vorkommt. Und das Kind wird so an zu wenig gefördert. So wird es schnell einmal vernachlässigt. Ein kleines Kind braucht nicht möglichst viele Bezugspersonen. Es ist nur zu wenigen Beziehungen fähig. Aber dafür müssen die Beziehungen tief sein. Wichtig ist, dass sich so ein Kind geliebt fühlt. Und ein Kind, das einfach so in den Kinderkrippen und Tagesschulen aufwächst, hat oft genau das Problem, dass es ganz einen Haufen Bezugspersonen kennt, aber zu niemandem eine tiefe Beziehung aufbauen kann. Wenn das Kind spürt, dass es von seinen Eltern geliebt wird, dann sind gute Voraussetzungen gegeben, dass es sich von den Eltern im körperlichen, im seelischen und im geistlichen Bereich fördern lässt. Das Problem ist, Viele Väter und Mütter haben diese Art Liebe von ihren Eltern selber auch nie erlebt. Und sie leiden heute noch darunter. Es kommt vor, dass jemand, der von seinen Eltern oder auch vielleicht nur von einem Elternteil nie geliebt worden ist, sein Kind auch nicht richtig kann lieben. Wieso ist das so? Vielleicht, weil die Person ihren Eltern nie vergeben hat. Wenn jemand seinen Eltern nicht vergibt, ist es möglich, dass er so wie eine Art ein Fluch auf die nächste Generation übertragen wird. Übrigens gilt das auch dann, wenn die Eltern schon verstorben sind. Auch wenn die Eltern schon gestorben sind, sollen wir ihnen vergeben. Und zwar, dass uns diese Sache nicht mehr belastet. Ich weiss, Eltern können ihren Kind ganz Schreckliches antun. Und das ist nicht so leicht zu vergeben. Aber man kann das lernen. Und Gott hilft einem dabei. Ehre Vater und Mutter steht im 5. Gebot. Wir sollen die Eltern so ehren, dass wir ihnen ihre Schuld an uns vergeben. Und das durchbricht den Fluch. Und Jesus kann uns dann befähigen, jedes von unseren Kindern mit der Agape-Liebe zu erziehen. Sogar eben dann, wenn wir diese Liebe bei unseren eigenen Eltern nicht bekommen haben. Aber die Voraussetzung ist, dass wir unseren Eltern vergeben haben. Das war jetzt über die Liebe. Jetzt kommen wir zum Gehorsam. Dass Gott uns eben liebt, das ist die eine Seite. Gott erwartet von uns aber auch Gehorsam, das ist die andere Seite. Gott erwartet von uns, dass wir Jesus Christus im Glauben als unseren persönlichen Retter annehmen. Gott erwartet, dass wir seine Gebote ernst nehmen. Er hilft uns ja auch, die Gebote immer besser einzuhalten, wenn er in uns lebt. Gott erwartet von uns auch, dass wir nach seinem Plan fürs Leben fragen und uns von ihm führen lassen. Er möchte, dass wir den Platz einnehmen in seiner Gemeinde, den er für uns vorgesehen hat. Und Gott erwartet auch, dass wir Begabungen, die wir von ihm geschenkt bekommen haben, auch für ihn einsetzen. Darf das Gott alles von uns erwarten? Darf er das von uns verlangen? Gott ist der Schöpfer von dieser Welt und wir sind seine Geschöpfe. Die ganze Welt gehört ihm und wir sind sein Besitz. Darum ist er berechtigt, Erwartungen an uns zu haben und etwas von uns zu verlangen. Das müssen wir uns aber nicht beunruhigen, weil wir wissen ja, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der es gut mit uns meint, der das Beste für uns möchte. Wenn wir Gottes Anweisungen gegenüber gehorsam sind, dann fahren wir ganz eindeutig am besten. Und zwar aus der Sicht von Gott. Was nicht heisst, dass dann unser Leben easy und bequem ist, aber bestimmt Sinn erfüllt. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann stehen wir optimal unter seinem Schutz und erfahren seine Hilfe und seinen Segen. Wenn wir uns gegen die Anweisungen von Gott auflehnen, dann kann das negative Konsequenzen haben. Und zwar gerade, weil Gott uns liebt. Wir sind ihm zu kostbar, als dass er uns einfach so auf Abwägen weiterlaufen lässt. Dass er uns auf den optimalen Weg wieder zurückführen kann. Kann es sein, dass uns Gott einmal züchtigt. Und zwar einfach aus lauter Liebe. Und das kann wehtun. Da hat Jürgen noch ein Beispiel.
Es hat im Zürich Oberland einen Lehrer gegeben, der war Christ und Hobbyfotograf. Und der hat sich immer mehr in Pornografie einschlittern lassen. Im Internet hat er immer mehr, ist in die Internetsucht gerutscht. Und er hat eigentlich verschiedene Chancen gehabt, dass er daraus rauskommt. Er ist in einer christlichen Gemeinde ein- und ausgegangen. Hätte dort Leute gehabt, die er hätte reden können und das mit jemandem hätte in die Ordnung bringen können. Er war sogar in einem Hauskreis integriert gewesen, aber hat niemandem etwas gesagt, hat das einfach so für sich behalten. Und dann hat er, wo noch Nachhilfestunden gegeben hat, hat er angefangen, seine Schülerinnen auch noch nackt fotografieren. Und da ist es dann spätestens rausgekommen. Da hat einen riesen Rummel gegeben im Zürcher Oberland. In allen Medien ist das berichtet worden. Und er ist auch vor Gericht gekommen, ist verurteilt worden. Ich weiß nicht, was das gegeben hat. Aber für ihn selber ist das eine sehr heilsame Demütigung gewesen. Aber besser ein Schrecken, oder ein Ende mit Schrecken, als dass der Mann verloren gegangen wäre. Und so denkt Gott. Also wenn wir uns etwas aufladen, weiss ich was für Sünden, und einfach darauf beharren, dann ist es reine Liebe für Gott, wenn er irgendwann mal eingreift, auch wenn es dann weh tut. Gott will den Menschen retten.
Ja, genau. Gott züchtigt uns gerade eben, weil er uns gern hat und das Beste für uns möchte. Jetzt gehorsam sein, ist uns Menschen von Natur nicht so gegeben. Wir müssen das lernen. Und der Lernprozess, der dauert ein ganzes Leben lang. Und zwar auch dann, wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben. Gehorsam ist darum so schwer, weil das oft mit Verzicht oder mit dem Aufgeben vom eigenen Willen und mit der Selbstüberwindung zu tun hat. So wie Gott mit uns Erwachsenen umgeht, so sollen wir Eltern auch mit unseren Kindern umgehen. Gott erwartet von uns, dass wir unsere Kinder zum Gehorsam erziehen. Das steht im Kolosserbrief. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Wenn wir am Kind den Gehorsam uns gegenüber beibringen, soll es lernen, Gott gegenüber gehorsam sein. Wenn es uns nicht gelingt, am Kind den Gehorsam gegenüber uns Eltern beizubringen, dann wird das Kind ziemlich sicher immer wieder mit dem weltlichen Gesetz in Konflikt kommen. Es macht sich selber das Leben schwer. Wenn aber ein Kind den Gehorsam gegenüber Gott nicht lernt, dann geht es ewig verloren. Und daran sehen wir doch, wie unendlich wichtig der Gehorsam ist. Das Kind zum Gehorsam erziehen ist so wichtig, dass man das auf gar keinen Fall einfach so den Pädagogen überlassen können. Die Lehrer in unseren Schulen sind nicht dazu da, unsere Kinder zu erziehen. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Jetzt, wir alle haben Erfahrungen gemacht mit Gehorsam lernen. Darunter gibt es sicher auch negative. Je nach Erfahrungen können sie uns auch Angst machen. Unser Kind könnte von lauter Gehorsam lernen, in seiner Entwicklung verdrückt werden. Vielleicht haben wir auch Angst davor, dass sich das Kind nicht richtig entfalten kann, dass seine Persönlichkeit Schaden nehmen könnte. Es ist vielleicht auch eine Angst da, das Kind werde zum Kadaver gehorsam erzogen, wenn wir es so vom Krieg kennen, wo die Soldaten die unsinnigsten Befehle von ihren Vorgesetzten ohne Widerrede einfach ausführen. Jetzt, diese Angst ist unbegründet. Im Zentrum der biblischen Kinder an der Gehorsamserziehung steht die Autorität von Gott und nicht die unberechenbare Autorität von Menschen. Aber auch bei uns Menschen besteht die Gefahr, dass wir als Erzieher unsere Autorität und Macht über Kind für unsere eigenen Wünsche und Ziele missbrauchen. Unser Kind ist nicht unser Sklave. Er ist nicht dazu da, oder es ist nicht dazu da, für uns Dreckarbeit zu machen. Wenn wir das Kind ausbeuten, könnte das verhängnisvolle Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes haben. Folge könnte sein, dass der Gehorsam gegenüber Gott verweigert, weil es schon mit den Eltern so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und da müssen wir vorsichtig sein. Die Erziehung zum Gehorsam muss geradlinig und fürs Kind nachvollziehbar sein. Was gestern gelten hat, muss auch morgen gelten. Sonst wird das Kind verunsichert. Wir müssen unsere Forderungen und Regeln, die wir aufstellen, am Kind natürlich altersgerecht genau erklären. Aber ohne, dass wir uns auf endlose Diskussionen einlösen. Wenn für das Kind die Forderungen und die Regeln klar verständlich sind, dann spürt es, dass gute Absichten dahinter stecken. Unsere Gehorsamserziehung sollte immer zum Ziel haben, dass das Kind Gott gegenüber gehorsam wird. Darum ist das erste Ziel unserer Erziehung so wichtig, dass wir dem Kind eben von klein auf von Gott erzählen und dass unser Kind Gott kennenlernt und Jesus als Erlöser und Retter in sein Leben aufnimmt. Wenn das Kind die Rettung durch Jesus im Glauben angenommen hat, dann kann es auch Gott als Autorität, die über allem steht, annehmen und wird folgen. Und der Heilige Geist hilft ihm dabei. Das Kind lernt so, dass man in erster Linie Gott folgen muss und nicht den Menschen. Auch nicht irgendwelchen anderen Autoritäten. Und das steht in der Apostelgeschichte. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Durch das kommt das Kind die Freiheit über, die Versuchungen der Welt zu widerstehen. Es unterliegt viel weniger am Gruppendruck und muss nicht alle Süchte selber ausprobieren, nur um genügend Beachtung der Kollegen überzukommen oder einfach um dazuzugehören. Das Kind lernt unterscheiden zwischen Gut und Bös und zwischen Recht und Unrecht. Da haben wir auch ein Beispiel. Unsere Sarah war in der Oberstufe und ist mit der Klasse am lauen Sommerabend an Brauiweiher gebrötelt. Sie haben da Brötchen gegessen und nach dem Essen sind Zigaretten umgegangen. Und alle haben eine genommen und unsere Sarah nicht. Am anderen Tag ist ein Telefon gekommen und eine Kollegin von der Sarah hat gesagt, Sarah, wie hast du das geschafft, dass du keine Zigaretten genommen hast? Weißt, ich hätte auch viel lieber keine genommen, aber ich habe mich nicht getraut. Alle haben eine genommen. Ein Kind, das gehorsam lernt, wird zu einer Persönlichkeit. Es steht zu seiner Meinung, wenn es zum Beispiel darum geht, Ungerechtigkeiten aufzudecken. Sogar dann, wenn es mit seiner Meinung zur Minderheit gehört oder eben ganz allein dasteht, wie es der Sarah gegangen ist. Somit kann man sagen, dass ein Kind, das freiwillig die Herrschaft von Jesus in seinem Leben anerkennt und ihm folgt, zu einer selbstständigen Persönlichkeit wird. Das tönt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so. Gehorsam führt schlussendlich zur Selbstständigkeit, weil der gehorsame Mensch, der kann selber überlegen, was richtig und was falsch ist oder was sinnvoll ist oder unsinnig oder was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. So viel zu den Grundprinzipien. Jürg macht jetzt weiter mit den Erziehungshilfen.
Liebe und Gehorsam, das sind eben Grundprinzipien von der Kindererziehung. Und die beiden Grundprinzipien, die sind so wie Grundplatten da. Über diesen Grundplatten schweben unsere Erziehungsziele, die wir unseren Kindern erreichen wollen. Und jetzt geht es bei den biblischen Erziehungshilfen darum, dass wir mit diesen Hilfen können die Ziele erreichen. Und diese Erziehungsziele, die stehen jetzt wie Säulen in diesen Grundplatten rein, verankert. Und bei diesen Erziehungshilfen geht es um Vorbild, Belehrung, Ermutigung, Zurechtweisung. Die vier tun wir heute besprechen. Und das nächste Mal machen wir das noch fertig und reden noch über die Strafe. Fangen wir also an mit dem Vorbild. Das ist die erste Erziehungshilfe. Der Mensch lernt vorwiegend von Vorbildern. Schon das Kleinkind ahmt alles nach, was es bei den Eltern sieht. Es beobachtet, was da abläuft und versucht, das nachzumachen. Und darum ist es extrem wichtig, dass unser Vorbild mit dem übereinstimmt, was wir dem Kind beibringen wollen. Und da sind die ersten 5 Jahre im Leben von einem Menschen äußerst wichtig. Wir Eltern sind immer Vorbilder. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Die Art und Weise, wie wir Eltern miteinander umgehen, beobachtet unsere Kinder. Und die Art vom Umgang werden sie uns nachmachen. Also wenn die Eltern sich die ganze Zeit ankreien und sich fertig machen gegenseitig, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder auch da sie kopieren und das nachmachen. So wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, werden unsere Kinder mit ihren Kollegen umgehen. Zum Beispiel, wenn das Telefon schellt und eines der Kinder nimmt das Telefon ab und dann merke ich, dass da eine Person am Apparat ist, die mit mir reden will und ich finde, ich will jetzt mit der auf gar keinen Fall reden und gebe dem Kind so zu merken, er soll sagen, ich sei gar nicht zuhause. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das Kind die unehrliche Art von uns übernimmt. Wir machen dem sehr vor. Das Vorbild ist darum viel, viel wichtiger als alle Worte, die wir sagen. Wenn wir uns vorbildlich verhalten und das Kind dazu bringen, uns zu imitieren, uns nachzumachen, dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir wollen. Ein Zitat von Kathy und Daniel Zindel, das sind die Leiter von Gott hilft, von Zitzers, die sagen, unsere Kinder tun nicht, was wir ihnen sagen, sondern das, was sie uns tun sehen. Das müsste uns zu denken geben. Eltern, die Kinder durch ihr Vorbild überzeugen, die kommen für ihr Kind Achtung und Anerkennung über. Und das gibt den Eltern Autorität. Und die Autorität brauchen wir, wenn wir mit unserer Erziehung an den Kindern Erfolg haben wollen. Vorbildlich zu leben, bringen wir aber nur fertig, wenn Gott uns hilft. Das müssen wir uns auch wieder hinter die Ohren schreiben. Es ist Gott, der uns hilft, dass wir mit Liebe können miteinander umgehen können. Wir sollen uns gegenseitig Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Und trotzdem, Versagen ist nichts zu vermeiden. Wir versagen immer wieder. Niemand ist perfekt. Und es geht, und das müssen wir uns auch dick hinter die Ohren schreiben, es geht gar nicht darum, dass wir möglichst perfekt sind als Eltern. In der Erziehung müssen wir viel mehr ehrlich und echt sein. Wir alle haben unsere Schwächen und unsere Fehler. Und gerade darin sollen wir Vorbilder sein, wenn es darum geht, wie wir uns verhalten, wenn wir jemanden zum Beispiel mit Wort verletzt haben oder wenn ein Fehler passiert oder wenn wir jetzt einfach total versagt haben wieder mal. Genau das überzeugt unsere Kinder, wenn wir unsere Fehler eingestehen und zu unserer Schuld stehen können. Das Kind lehrt sich dann zu entschuldigen, wenn es sieht, wie auch wir Erwachsene Jesus um Vergebung bittet. Und jemand um Entschuldigung bittet, wo wir verletzt haben. Wenn wir versagen, sollen wir darum keine billigen Erklärungen abgeben und auch nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern sollen zu unseren Fehlern stehen und die Schuld auf uns nehmen. Und so lernt das Kind auch, zu seiner Schuld zu stehen und Fehler zuzugeben. Die zweite Erziehungshilfe, das ist Belehrung. Wir Erwachsenen, wir haben ja hoffentlich einen Wissensvorsprung und auch viel mehr Erfahrungen gemacht als unsere Kinder. Und darum sollen wir alles, was wir wissen und können, den Kindern weitervermitteln. Schon bei den Neugeborenen können wir einfach ganz frisch und fröhlich darauf losschwafeln und alles kommentieren, was wir machen. So lernt das Kind früh, uns zu verstehen und seine ganze Sprachbegabung wird gefördert und auch die Vernetzung vom Hirn findet so statt, wird so gefördert. Wenn das Kind ein bisschen grösser ist, dann müssen wir ihm ganz normale Alltagsarbeiten beibringen. Und da geht es zum Beispiel um Sachen wie sich anlegen, das muss er auch lernen, Zähne putzen, aufräumen, wenn man einen Tisch deckt, wenn man die Küche aufräumt, wenn man sich am Tisch verhält, also Tischregeln müssen wir ihm beibringen, wie man den Leuten Grüezi sagt, dass man den Leuten in die Augen schaut, wenn man ihm die Hand gibt. Auch wenn man eine Strasse überquert, müssen wir ihm beibringen, sonst wird es gefährlich. Wenn man Danke sagt und dass man überhaupt Danke sagt. Das Verhalten am Dessert- und Salatbuffet. Oder wenn man ein Telefon entgegennimmt, das handelt daraus, wer jetzt da am Telefon ist. Und wie und wenn, dass man redet als Kind und wenn, dass man als Kind halt einfach mal vielleicht muss ruhig sein.
Dazu habe ich ein Beispiel. Ich war ja oft tagelang allein mit dem Kind, weil Jürg irgendwie mit Arbeiten im Ausland unterwegs war. Und wir wohnen auch noch eher am Rand vom Dorf. Und so hatte ich eigentlich wenig Gelegenheiten gehabt, mit erwachsenen Leuten zu reden. Wenn ich dann beim Posten jemanden getroffen habe, dann habe ich mich riesig gefreut, ein paar Worte zu wechseln. Aber es war obermühsam. Unsere Kinder haben alle gut gefragt, dauernd wieder reingeredet. Und so ist unser Gespräch immer wieder unterbrochen worden. dann hatte ich eine Idee. Wir waren daheim, ich habe ihnen eine Geschichte erzählt, es war so eine richtig gute Stimmung. Und dann habe ich ihnen meine Situation erklärt. Und habe gesagt, dass das für mich sehr wichtig wäre, einmal mit erwachsenen Leuten ein bisschen zu reden. Und dass ich erwarte von ihnen, dass sie nächstes Mal nicht mehr ewig drin reden oder Sachen fragen, dass ich mir nachher aber wieder total Zeit nehme für sie. Dann, ein paar Tage vergangen, sind wir wieder gepostet. Und dann habe ich jemanden getroffen. Und dann ist mir erst dann in sich, was so komisch ruhig war nebenzu. Die haben wirklich daran gedacht. Aber mein Gegenüber war ganz irritiert gewesen. Irgendwie war das so komisch gewesen, ich mit meinen drei kleinen Kindern, dass es jetzt ruhig ist. Und ich habe dann auch nicht zu lange geschwätzt und habe mich dann verabschiedet. Und dann haben alle drei gleichzeitig tausend Sachen gefragt. Ich habe es zuerst mal ganz fest gelobt, aus ganzem Herzen. Ich sage im Fall mega stolz aufs und habe es da gelobt und habe nachher ganz schön geduldig alle ihre Fragen beantwortet. Es ist eben ganz wichtig, dass wir den Kindern unsere Erwartungen mitteilen. Das müssen sie wissen. Und nicht nur immer hören, oh nein, solltest du jetzt nicht drin reden. Sie müssen wissen, warum nicht. Dann sind sie nämlich sofort dafür, um da mitzumachen.
Wenn wir unsere Kinder belehren, dann sollen wir auch immer wieder die biblische Wahrheit einbauen. Das Alltagsleben und das Glaubensleben, das dürfen wir auf keinen Fall voneinander trennen. Auch wenn man jetzt eben ein Kind Gottes wird, da kann man bei allen passenden Gelegenheiten wieder einbauen, speziell wenn das Kind wieder mal fragt. Der Glaube darf auf gar keinen Fall ein Tabuthema sein in der Familie. Übrigens auch die Sexualität nicht. Da, gerade auf dem Gebiet ist es wichtig, dass man dem Kind natürlich am Alter anpasst, auch mitteilt, was die Bibel dazu meint. Wenn wir dem Kind beibringen, wie es eine Arbeit ausführen soll, wenn man eine Arbeit macht, dann müssen wir darauf bestehen, dass das Kind dann die Arbeit auch wirklich so macht, wie wir gesagt haben. Und in einem weiteren Schritt kann man von einem Kind dann auch erwarten, dass es Ämtli gewissenhaft und selbstständig kann ausführen im Haushalt. Durch solche Arbeiten lernt das Kind Fleiss und Ausdauer. Es lernt, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen, und es fördert die Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme. Zum Beispiel unsere Kinder, die haben vielleicht auch mal so eine Zwerghäsli-Phase gehabt, die sie unbedingt wollten. Die haben sie aber selber auch müssen dafür sorgen, dass denen gemistet wird, dass denen gut geht und dass gefüttert werden. Unsere Kinder haben auch eine Zeit lang ein eigenes Gartenbeetli gehabt. Dort haben sie müssen dazu schauen, dass das in Ordnung ist. Auch da ist wieder unser Vorbild ganz entscheidend. Wenn wir am Kind vorleben, was es heisst, eine Arbeit gewissenhaft und zuverlässig auszuführen, dann kennt das Kind gar nichts anderes. Und es wird auch mit grosser Wahrscheinlichkeit sein Bestes geben. Wenn es aber sieht, wie der Vater sich weigert, im Haushalt mitzuhelfen und alles einfach der Frau überlässt, dann wird das Kind selbstverständlich auch versuchen, alle Arbeiten der Mutter zu überlassen. Das Kind lässt sich gern belehren, wenn es in Liebe und Herzlichkeit passiert. Und auch dann, wenn die Eltern ganz bestimmt auf etwas rumhacken und sagen, so und so wird es gemacht. Wenn ein Kind aber merkt, dass Gehorsam und Zuverlässigkeit überhaupt nicht gefragt ist, dann wird das Kind auch kneifen. Blöd sind sie nicht. Und zu dem vielleicht auch noch ein Beispiel.
Wenn ich meinem Kind sage, wenn es vom Kindesgehege heimkommt, es müsse die Jacke aufhängen. Aber jedes Mal, wenn es heimkommt, fällt das Kind regelmässig die Jacke nur am Boden. Dann muss ich darauf bestehen, dass das Kind die Jacke aufhängt. Wenn ich nach einer gewissen Zeit im Gang vorbeilaufe und die Jacke am Boden sehe und denke, oh, die Jacke liegt ja noch unten und selber aufhänge, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Kind denkt, ich muss doch die Jacke nicht aufhängen. Das Mami macht es dann schon irgendwann. Und wird sein Verhalten nicht ändern.
Wichtig ist auch, dass Vater und Mutter sich einig sind über Kindererziehung, wie sie es machen wollen. Und darum muss man über Kindererziehung immer mal wieder miteinander reden und austauschen. Sonst versuchen die Kinder, die Eltern gegenseitig auszuspielen. Dann die dritte Erziehungshilfe ist die Ermutigung. Die Ermutigung ist ganz wichtig, um Belehrung zu unterstützen. Und wenn wir ein Kind ermutigen, bewegen wir es eigentlich nur, etwas zu tun, wo es einen Weg fähig ist dazu. Spätestens, wenn ein Kind in die Schule geht, ist das Leben von so einem Schüler schnell einmal schon recht stressig. Und das Kind erlebt auch sehr viele Enttäuschungen. Ein Kind braucht darum immer wieder Ermutigung, dass es nicht resigniert. Es braucht auch Ermutigung, um die eigene Bequemlichkeit, Lustlosigkeit und die eigenen Schwächen zu überwinden. Ermutigung fördert den Eifer, den Fleiss und auch die Ausdauer im Kind. Das sind wichtige Eigenschaften, dass ein Kind lernt, auch in schwierigen Situationen durchzuheben. Wenn wir unsere Kinder ermutigen, dann können wir das machen, indem wir einfach anerkennende, lobende Worte aussprechen, wenn das Kind etwas gut gemacht hat oder wenn es nur schon einen Teil davon gut gemacht hat. Es ist so wertvoll, wenn man ein Auge hat, was es schon gut macht und wenn man einfach jede Gelegenheit beim Schopf packt, um ein Kind zu ermutigen. Das braucht es und das wirkt Wunder. Oder wir können ein Kind auch loben, wenn es etwas gelernt hat und wenn es es nur schon einigermaßen beherrscht oder wenn es nur schon gute Fortschritte macht. Lobet es. Oder wir können das Kind auch loben und ermutigen, indem wir einem Kind einfach Verantwortung übertragen und ihm zu merken geben, dass wir sicher sind, dass es diese Verantwortung auch wird wahrnehmen und tragen. Ein älteres Kind sollte übrigens schon mehr Verantwortung tragen als ein kleineres. Aber ein grösseres Kind sollte auch schon mehr Recht haben als ein kleineres. Zum Beispiel, es sollte ein bisschen später ins Bett dürfen. Unser Sohn, das war der kleinste von unseren drei Kindern, der war der Chef über sämtliche Glühbirnen bei uns im Haus. Das war sein Fach. Wenn irgendwo etwas nicht mehr brennt hat, dann hat er in den Keller runter können, hat die richtige Birne geholt und hat sie auswechseln können. Da war er zuständig und in dem Amt ist er gewachsen. Ein anderes war, wenn man von einem Tonband, Kassettentonband auf ein anderes hat müssen, überspielen musste, dann sind die grossen Schwestern zum kleinen Bruder gegangen, weil sie gewusst haben, der kommt raus. Und haben ihm den Auftrag gegeben. Und er ist förmlich gewachsen in dieser Aufgabe und hat das so ganz nebenbei so einfach gemacht. So also grosszügig für seine grossen Schwestern. Und ist sich ganz gross vorgekommen dabei. Überlegt euch auch, wo dass ihr euren Kind könnt Verantwortung geben könnt. Oder noch mehr Verantwortung geben. Jetzt kommt noch das vierte, die vierte Erziehungshilfe, das ist Zurechtweisung.
Zur Unterstützung der Belehrung gehört auch Zurechtweisung. Es kommt oft vor, dass Kind Widerstand leistet und Belehrung der Eltern nicht annehmen will. Es hat einen eigenen Willen und der probiert es halt aus und tut sich durchsetzen gegen unsere Abmachungen. Und da ist Zurechtweisung nötig, wo man am Kind klipp und klar sagt, dass die Regeln und Grenzen gelten, die man mit dem abgemacht haben. Das Kind soll durchaus spüren, dass man es etwa gar nicht fein findet, wenn es nicht so läuft, wie abgemacht. Im Epheserbrief steht, und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Also Zurechtweisung dürfen wir und sollen wir in der Erziehung von unseren Kindern anwenden. Dabei müssen wir wirklich ganz vorsichtig unterscheiden zwischen kindlichem Unvermögen und Ungehorsam. Also wenn ein Kind mit einer Aufgabe überfordert ist, weil es einfach noch zu klein ist, dann ist Zurechtweisung völlig fehl am Platz. Auch wenn einem ein Missgeschick passiert, sollen wir es nicht zurechtweisen. Wir sind einmal als Familie mit unseren drei Kleinen im Tessin in der Ferie gewesen, sind da auf den Hügel schauen, und wo wir endlich dann oben gewesen sind, haben wir das Gefühl, jetzt haben wir einen Ofen verdient. Wir sind in ein Restaurant und an einem runden Tisch haben wir da Platz gehabt, alle fünf. Hat sogar ein wunderschönes Tischtuch drauf gehabt. Wir haben dann unsere Ofen bestellt. Und eins von unseren Mädchen hat dann so gesagt, so schön, wir sind alle zusammen. Und bei dieser Bewegung hat sie ihre Ofen gerade so über das Tischtuch geleert. Und sofort ist dann der Kellner gekommen und hat das aufgeputzt, einen neuen Ofen gebracht, auch ein neues Tischtuch gebracht. Und jetzt, wenn wir dort sie zurechtgewiesen hätten, Das wäre völlig daneben gewesen. Sie hat sich furchtbar geschämt selber. Es ist ihr einfach dumm passiert. Und also bei solchen Sachen müssen wir nicht zurechtweisen. Das wäre fehl am Platz. Jetzt, wenn ein Kind in einer negativen Atmosphäre aufwächst, also dort, wo es einfach immer nur zusammengestaucht wird und meistens noch zu Unrecht, wo es nichts recht machen kann, wo es immer nur korrigiert wird, so ein Kind wird völlig entmutigt. Hingegen, wenn es bockt und eine Arbeit einfach nicht machen will, weil es halt lieber spielen will, dann sollen wir es zurechtweisen. Die Kinder versuchen immer, den Weg vom geringsten Weg Widerstand zu gehen. Und wenn sie eine Möglichkeit sehen, wo sie kneifen können, dann werden sie es versuchen. Auch wenn sie eine Arbeit liederlich und unmotiviert machen, dann müssen wir das nicht dulden. Dann sollen wir es zurechtweisen. Wir müssen sie auf die festgelegten Grenzen und Regeln hinweisen und von ihnen verlangen, dass sie die Arbeit gewissenhaft und super machen. Wenn wir das vorher mit ihnen abgemacht haben, also zum Beispiel, wenn das Kind Staub saugen und einfach so gelangweilt über den Boden fährt, dann müssen wir das nicht dulden. Dann, jetzt, wie weisen wir aber das Kind zurecht? Zuerst zeigen wir ihm sein falsches Verhalten auf. Also wir nennen die Sache beim Namen nennen. Und in gröberen Fällen können wir auch ein bisschen Gefühl zeigen. Wir dürfen dem Kind wirklich zeigen, dass wir keine Freude haben, sondern enttäuscht sind. Aber wichtig ist, gleichzeitig zeigen wir ihm nochmal, wie man es richtig macht. Jetzt mit Staubsaugen, eben wie man Staubsaugen muss, dass der ganze Boden sauber ist. Unser vorbildliches Verhalten ist auch da die Voraussetzung, dass die Zurechtweisung überhaupt etwas bringt. Wir können vom Kind nicht verlangen, dass die Hausaufgaben tiptop macht, wenn wir selber liederlich und unzuverlässig sind. Wir können vom Kind auch nicht verlangen, dass schön über den Fußgängerstreifen läuft, wenn wir selber uns gar nicht daran halten. Es gibt Empfehlungen, dass Ermutigung doppelt so häufig vorkommen soll wie Zurechtweisung. Das heisst, wir sollen zweimal so häufig das Kind ermutigen, wie wir es zurechtweisen. Wenn wir ein Kind immer nur kritisieren und zurechtweisen, dann hat es nämlich mit der Zeit das Gefühl, dass es nichts richtig machen kann. Und es fühlt sich sofort ungeliebt. Sein emotionaler Tank ist geleert. Und es hat keine Motivation, seine Sache gut zu machen. Aber mit Ermutigung, dann füllen wir eben den emotionalen Tank wieder auf. Und ein Kind, das genug Ermutigung überkommt und sich geliebt weiss, wird seine Arbeiten viel besser und motivierter ausführen. Also es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, wie oft dass man ermutigt und wie oft dass man zurechtweist. Wenn der Anteil Zurechtweisung dominiert, dann erreichen wir mit den Ermutigungsbemühungen gar nichts mehr. Nochmal, das Kind sollte etwa doppelt so viel ermutigt werden, wie zurechtgewiesen, damit die Sache im Gleichgewicht ist. Die Bibel warnt im Kolosserbrief, ihr Väter, natürlich auch ihr Mütter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Mutlose Kinder gehen ganz auf. In ihren Augen hat es dann keinen Sinn, sich anzustrengen. Sie können sie sowieso niemandem recht machen. Und in unserer Gesellschaft ist der Perfektionismus weit verbreitet. Darum neigen wir in der Regel ein bisschen dazu, die Kinder viel zu oft zurechtzuweisen. Und das Lob kommt zu kurz, vielleicht auch, weil wir es einfach vergessen. Eine Freundin von mir hat einmal gesagt, von der Sarah redest du nur negativ. Zuerst habe ich schon ein bisschen geschluckt. Aber dann bin ich so froh gewesen, dass sie so ehrlich war. Sarah ist gar kein einfaches Kind. Sie war wirklich sehr schwierig, mühsam. Und sie hat sich auch viel daneben benommen. Und dann habe ich mich wieder, ich habe mir ganz neue Mühe gegeben, auch das Gute an der Sarah zu sehen. Und das nicht nur sehen, sondern eher das auch sagen. Und das Verhalten hat wirklich bessert. Also wir müssen uns im Klaren sein. Wenn wir die ganze Zeit am Kind herumnörgeln und es kritisieren, dann wird das Negative im Kind verstärkt. Das heisst, wir werden feststellen, dass sich das Kind dann noch mehr daneben benimmt. Und das ist genau das, was wir ja nicht wollen. Hingegen wird mit Ermutigung das Positive im Kind gefördert. Da habe ich noch ein Beispiel aus der Schule. Ich habe einmal in einer dritten Klasse ein Vikariat gemacht für eine Lehrerin, die krank war. Und sie hat mich noch gewarnt und gesagt, also der Manuel, das ist ein ganz verhaltensauffälliger Bub, oberschwierig, also er bringt auch nur ganz schwache Leistungen. Es hat wirklich gestimmt. Der Bub war wirklich schwierig gewesen. Und dann hat die Klasse müssen einen Text ins Heft schreiben und ich bin so rumgelaufen und so in die Nähe vom Manuel. Und dann habe ich so auf seine Seite geschaut. Er hat schon mehr als die Hälfte von der Seite geschrieben, aber wirklich katastrophal. Geschmiert, gestrichen, nicht getüpft. Und dann habe ich geschaut, ob ich nicht irgendwo etwas Gutes sehe. Und dann habe ich auf der ganzen Seite ein kleines L gesehen, das schön geschrieben war. Nicht mehr. Aber das habe ich gesehen. Und dann habe ich mit dem Finger auf das kleine L gezeigt und gesagt, das ist dann schön geschrieben. Und ich sehe sein Gesicht immer noch. Er hat mich angeschaut, wie wenn ich vom Mond komme. Weil damit hat er nicht gerechnet. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich reisse ihm Zeiten raus oder sage, wir müssen es nochmal machen. Oder ich weiß nicht, was er gedacht hat. Aber sicher nicht, dass ich ihn lobe. Und das Eindrückliche war, man hat im Heft gesehen, als ich das gesagt habe. Von dann an hat er sich eindeutig mehr Mühe gegeben. Und dann hatte ich sofort mehr Gelegenheiten gehabt, um ihn zu loben. Und das hat sogar Auswirkungen gehabt auf sein Verhalten. Und es hat von Tag zu Tag ist viel besser gegangen mit ihm. Am Schluss vom Vikariat hat mir seine Mutter angerufen und gesagt, was ich mit dem Kind gemacht habe. Er ist ja ein Drittklässler. Er ging das erste Mal gern in die Schule und kam viel weniger aggressiv heim. Für mich war das so ein eindrückliches Erlebnis, was Ermutigung kann bewirken. Jetzt macht Jürgen noch den Schluss.
Jetzt sind wir wirklich gerade fertig. Jetzt haben wir die ersten vier Erziehungshilfen durchgenommen. Das nächste Mal nehmen wir noch die Strafe durch. Das ist wichtig. Und dann geht es aber vor allem um die praktische Umsetzung, wie wir unsere Kinder können in Liebe zum Gehorsam erziehen. Also nochmal, was wir heute jetzt gehört haben. Wir haben von den Erziehungszielen geredet, wo wir vom höchsten Gebot abgeleitet haben, Liebe Gott von ganzem Herzen und deinem Nächsten wie dich selbst, abkürzt gesagt. Da geht es um Beziehung zu Gott finden, die Liebe zu Gott, die Entwicklung zu einer gesunden Persönlichkeit und das Einüben von richtigem Verhalten. Weiter haben wir Grundprinzipien besprochen, Liebe und Gehorsam. So wie Gott mit uns Menschen umgeht, sollen wir auch unsere Kinder erziehen. Und die ganze Kindererziehung ist auf Liebe aufgebaut, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf Gehorsam. Auf diesen beiden Grundprinzipien stehen unsere Erziehungshilfen, die uns zur Verfügung stehen, dass wir die Erziehungsziele erreichen können. Damit wären wir jetzt am Ende. Und jetzt möchte ich euch noch auffordern, beobachtet euch in den kommenden drei Wochen einmal, wie das bei euch im Alltag aussieht, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Wie sieht es aus mit dem Verhältnis Loben, Ermutigen zum Zurechtweisen? Wie sieht das aus? Probiert euch mal ein bisschen zu beobachten. Jetzt ist es halb, die Uhr ist ein bisschen schneller gelaufen. Und vielleicht haben wir gleich noch eine Frage, die wir noch beantwortet haben. Also, wir haben Zeit. Wenn jetzt noch irgendetwas ist, dann einfach aufstrecken oder einfach reinrufen. Aber vielleicht ist der Kopf jetzt so gewaltig voll, dass er ihn am liebsten ablegen möchte. Ich tue noch ganz kurz beten und dann legen wir Manuskript noch zum Eingang führen und dann können da pro Familie ein Manuskript nehmen und dann wären wir dann am Ende. Herr Jesus Christus, es ist gewaltig, wie du uns vormachst, wie du mit uns umgehst und dass wir von dem lernen können, wie wir mit unseren Kindern umgehen können. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du all die Gedanken, alles, was wir da so geredet haben, jetzt in diesen Köpfen ordnen, dass sie es mit heimnehmen können, dass sie wissen, was ihnen nützt, wo sie etwas umstellen können und hilfst du ihnen einfach. Erweist du dich als der Herr über allem und hilfst du bei der Kindererziehung. Schenk, dass auch neue Motivation ins Leben der Eltern kommt, auch wenn die Kinder manchmal schon ein bisschen schwierig sind. Danke, dass du hilfst, das, was wir heute durchgenommen haben, irgendwie können anzuwenden und umzusetzen, dass es zu einer Verbesserung führt und dass den Eltern gelingt, ihre Kinder wirklich biblisch-christlich zu erziehen. Amen. Also wir sind auch sonst noch ein bisschen da, wenn ihr private Fragen habt, könnt ihr uns einfach ansprechen.